Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Und da sind wir auch schon wieder, eure gesund krankhaften Optimisten. Tim, letzte Woche, ich hab die Folge mir nochmal angehört. Ich war mir nicht sicher. Ich hab gedacht, waren wir ein bisschen zu optimistisch schon wieder. Also haben wir die Folge nochmal angehört und wir haben es ja vergangene Woche schon festgestellt und ich möchte es hier auch nochmal festhalten. Wir sind wirklich blöd.
Das ist schon wieder
total euphorisch, was wir uns da ausmalen.
Ich glaube, ich habe mir die Folge auch nochmal angehört und ich dachte auch so, boah, eigentlich so richtig viel Grund zur Euphorie haben wir ja eigentlich nicht. Nee. Das sagen wir ja auch, aber irgendwie
sind wir es trotzdem.
Naja, es ist halt.
Es gab aber auch keine negativen Zuschriften tatsächlich.
Nee, aber ich habe es mir selber angehört und dachte so, ich würde mich über Leute, die sagen, sag mal, was habt ihr denn geraucht?
Wir sitzen nicht alle wundern. Aber wir sitzen ja auch irgendwo alle im gleichen Boot. Nur ich glaube, wir müssen eine Sache klarstellen. Köller hat sich zuerst verletzt und dann Plädel.
Ja, haben wir tatsächlich die eine oder andere Zuschrift bekommen. Danke zum Beispiel an Niki aus Neudorf, der mich da nochmal drauf hingewiesen hat.
Ja. Das wussten wir ja nicht mehr aus dem FF, aber es ging ja auch so schnell mit den Verletzten Anfang letzter Saison. So, jetzt können wir in dieser Woche natürlich noch weiter unsere Euphorie versprühen im Podcast-Game. Es gibt aber auch ein paar coole Nachrichten einfach. Ne? Also wo wir ja letzte Woche viel spekuliert haben und so ein bisschen über Ausbildungsverein gequatscht haben, über unsere persönlichen Wünsche und Vorstellungen, haben wir jetzt ja schon Handfestes tatsächlich. Wir haben zwei Neuverpflichtungen, über die wir reden können.
Der Wahnsinn.
Wir haben einen hohen Testspielsieg gegen FC Eindhoven, nicht PSW, ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Die Tore gibt's auf der Homepage des MSV Duisburg auch nochmal. Die Scouting-Cam hat das alles eingefangen.
Gar nicht schlecht, dieses Scouting-Cam, ne?
Ja, sitzt weit oben, also an die Perspektive muss man sich erstmal gewöhnen. Allerdings hat man auch einen ganz tollen Überblick über die Staffelung der Mannschaft.
Ich habe mir das auch angeguckt. Wo haben sie denn die Kamera angebracht, wenn man sich das anguckt?
Wir müssen die Tage mal an der Westender gucken. Mhm. Ich glaube, das ist halt so ein Laternenpfahl einfach, oder?
Ah, es kann natürlich sein, ja.
Aber ich finde die Perspektive interessant. Also ich würde mir jetzt keinen Fußballspiel in dieser Perspektive anschauen.
Das ist diese Reißbrettperspektive, ne?
Genau, du hast quasi eine Taktiktafel, genau. Wenn du so willst. Also die Kameraperspektive ist Taktiktafel. So.
Finde ich total super. Was auch nochmal wieder zeigt, was für modern, also ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt bei jedem Zweit- und Drittligisten so gang und gäbe ist, sowas zu haben, aber ich finde, das ist schon ein ziemlich cooles Analyse-Tool auch.
Ja.
Ne? Wenn man sich sowas nochmal von oben angucken kann, so ein Testspiel, das ist schon ziemlich nice. Ich habe das so, ehrlich gesagt, muss ich auch zugeben, gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, dass wir regelmäßig daher irgendwie Analyse betreiben, muss ich ganz offen zugeben.
Ja, das ist ja auch, also ich finde persönlich, das ist eine ziemliche Blackbox. Ne? Also es ist ja sowieso so, wenn wir auch hier über den MSV Duisburg reden, wir reden ja in der Regel über die Profimannschaft, wir reden über die Frauen. Selten haben wir bis jetzt, finde ich, den Deep Dive ins Nachwuchsleistungszentrum gemacht. Das können wir uns mal notieren, finde ich mal, für eine spielfreie Pause.
Es ist auch viel schwieriger, ne? Also insofern schwieriger, als dass wir bei den Herren und bei den Damen natürlich auch immer wieder sehen können. Wir sehen Ergebnisse, wir gucken uns Spiele an.
Ja.
Und wenn du jetzt nicht gerade auf dem Platz mit dabei warst, im Stadion oder so, dann kannst du es dir irgendwo nochmal angucken. Von der Jugend ist ein anderer Schnack. Und dementsprechend verbrenne ich mir da ungern die Finger.
Ja.
Aber auch dahingehend haben wir natürlich auch eine Neuverpflichtung jetzt
gehabt. Absolut. Ja? Also es ist eine Neuverpflichtung. Engin Vural es gibt einen Nachfolger für Engin Vural.
Genau, den gibt's auch noch.
Markus Jahn wird neuer U19-Coach.
Hast du den schon mal irgendwie?
Nein, aber da sind wir wieder beim Thema. Ich finde, wenn wir mal eine Phase haben, in der es sportlich gut läuft, wo wir nicht andauernd über irgendwelche Brände bei den Herren berichten, müssen wir uns dieser Thematik auch mal annehmen. Heute soll es aber erstmal noch um die Herren gehen und um Neuverpflichtungen.
Ja. Wem würdest du gerne anfangen? Wer, oder anders gefragt, wer von den beiden hat dich mehr gefreut? Ohne jetzt, also eher der Stürmer oder eher der Flügelstürmer?
Oh, natürlich der Flügelstürmer.
Der Flügelstürmer hat dich mehr gefreut.
Also, dass Engin zurück ist.
Ahmed Engin ist zurück.
Dass Engin zurück ist, das ist für mich ein interessantes Zeichen. Bevor wir über Engin selbst reden, finde ich es generell interessant. Also häufig hörst du ja über den MSV Duisburg, die Strukturen sind nicht so doll und das ist ja hier, wenn man schon wieder diese Negativpresse hört, wer soll denn noch zu uns kommen? Da gegenüber kannst du aber mal stellen, dass altgediente Spieler ja jetzt mehrfach zurückgekommen sind in den vergangenen Jahren. Ja, und jetzt kannst du sagen, das ist ja alles Resterampe, aber ich würde Joshua Bitter nicht als Resterampe-Spieler bezeichnen zum Beispiel. Ne? Rolf Felsch hätte bestimmt auch einen anderen Verein als den MSV Duisburg nochmal wählen können. Ich finde es interessant zu sehen, dass so viele Spieler zurückkehren an die Wedau in den letzten Jahren.
Ist es für dich jetzt einfach so der Grund, dass man gesagt hat, gut, man hat Hetwa verkauft und hat da sicherlich die ein oder anderen Cent vielleicht übrig.
Mhm, ja.
Dann der Schuldenschnitt, beziehungsweise die nur die Schulden, die von unseren Schultern runter sind,
ja,
die jetzt nur noch quasi von, nur noch in Anführungsstrichen, von Besserungsscheinen bedient, ja, werden, wie die aussehen.
Ja.
Glaubst du, dass man dann einfach gesagt hat, ja super, wir bezahlen keine Ablöse, aber dafür einen Haufen an Handgeld?
Ja, ich meine, sowas wird es mit Sicherheit gegeben
also
haben.
Also wie viel, du merkst, ich gieße gerade schon wieder so ein bisschen Wasser in deinen romantischen Wein einfach.
Dafür bist du ja auch da.
Ja, ne, also dass ich halt sage, ich lass mich ja gerne anstecken, aber ich sag ja schon, da sind jetzt beide keine Ablösen geflossen und ein Engin hat vorher jetzt zumindest, also er hat erste Liga gespielt, ich glaube in einem Liga-Koeffizienten wäre das keine richtige erste Liga, weil es keine Top-5-Liga ist, ne, also muss man Abstriche machen. Er war erst in der Türkei, jetzt zuletzt in Griechenland, was in der Spitze sicherlich beides irgendwie Mannschaften hat, die gut mal in der Europa League mitschwimmen können, vielleicht auch in der Gruppenphase der Champions League, aber das war's dann auch.
Ja, ne? Allerdings kann man auch sagen, es sind jetzt keine Bauernligen gewesen.
Nee, aber unten in den Niederungen dieser ersten Ligen, da geht's auch ganz schnell auch marktwerttechnisch so weit runter, dass ich sagen würde, das ist wahrscheinlich so mittleres Zweitliganiveau irgendwo. Ne? Also der HSV würde wahrscheinlich in der griechischen oder türkischen ersten Liga irgendwo im Mittelfeld mitschwimmen. Um es jetzt mal einfach so mal zu sagen, gehe ich von aus.
Ja, wenn du jetzt das Ganze faktisch betrachten möchtest, dann kannst du sagen, Ahmed Engin mit 27 Markwert von 700.000 Euro. Das ist also schon ein Spieler,
für die dritte Liga, ne?
Der passt gut ins Profil dritte, also für die dritte Liga ist das eine gute Verpflichtung.
Ja, absolut.
Und jetzt kommt wieder der Romantiker, du musst immer noch reinrechnen, der Typ, der muss ja in Duisburg kaum warm werden. Na, das wurde ja bei der Verpflichtung auch so kommuniziert, der kennt hier die Strukturen ganz genau. Und das ist ja auch kein Spieler gewesen, der mal eben ein paar Tage Zebrastreifen getragen
hat.
Also du holst einen zurück und jetzt können wir schon wieder das Thema Ausbildungsverein aufmachen. Du holst ja wirklich einen Spieler zurück, ja, der bei dir durch die U17 und durch die U19 gelaufen ist.
Richtig.
Ja, der wirklich Meidericher ist, kannst du sagen. Zumindest was seine fußballerische Heimat angeht.
10 Jahre in Zebrastreifen.
Wahnsinn. Ne? Also das ist, und dass der jetzt zurückkommt und sagt, ich möchte dem MSV helfen, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Da kannst du jetzt auf der einen Seite sagen, Phrasenalarm. Auf der anderen Seite ist es natürlich authentisch, wenn ein Ahmed Engin das sagt.
Ja, also dem nehme ich das ab. Wenn ein Esswein
zum Beispiel. Der arme Mann, ey, aber ja. Ne, wenn Esswein sagt, ich freue mich hier riesig auf Duisburg,
ich wollte schon immer. So eine Floskel kennt man 1000 Mal, ja, ne, hört man 1000 Mal. Aber dann, ne, wenn man dann aber sieht,
ja,
wie er sich auf dem Platz teilweise gibt und wie wenig. Vielleicht hat er auch einfach nur ein Resting Bitch Face und der ist einfach die ganze Zeit einfach nur überfordert, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der ruft halt nicht mal 50% wirklich seines Könnens ab.
Ja, das ist natürlich ein Vorwurf. Auf der anderen Seite musst du natürlich sehen, also spielerisch konnte er nicht überzeugen.
Ich räume ihm ja damit ein, dass ich glaube, dass der spielerisch auf jeden Fall in der dritten Liga ganz locker mithalten könnte. Locker.
Ja.
Also deswegen finde ich so enttäuschend. Kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Erstmal, du sagtest gerade Ahmed Engin und ich habe Ahmed Engin gesagt. Ja. Auf was einigen wir uns?
Weißt also
du,
im Stadion wurde er immer, wenn du dich erinnerst, als Ahmed Engin angesagt von Stefan Leiven.
Ja. Ne? Also wie gesagt, also einigen wir uns auf Ahmed.
Wir können ja, wenn wir jetzt an der West,
wir fragen ihn mal,
wir sind ja nächste Woche, so viel kann man schon mal verraten, wieder an der West in der Straße. Ihr könnt jetzt natürlich darüber spekulieren, was das bedeutet. Aber wenn wir ihn da auf dem Flur erwischen, fragen wir ihn einfach mal. Ja, also
vielleicht fragen wir auch mal Martin oder so.
Vielleicht fragen wir auch mal Martin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er von Stefan immer als Ahmed Engin angesagt worden ist.
Als ich gerade Ahmed sagte, dachte ich auch so, Moment, ne, Ahmed oder Ahmed?
Wir fragen nach, wir reichen das nach.
Nein, aber ich glaube, da es bei mir dann auch irgendwie so ein bisschen so Ping gerade gemacht hat, lass uns erstmal auf Ahmed einigen.
Ja.
Kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Wir hatten es ja gerade 10 Jahre in Zebrastreifen, seit 2011, und dann ist er 2021 abgewandert.
Ja.
Zu Kasım Pasa. Das ist ein türkischer Verein, der, ich würde mal sagen, so eine graue Maus in der türkischen Liga ist. Ne? Also Tabellenplatz aktuell 9. Jetzt. Und ja, aber ich finde, da, wenn man sich da dann die Statistiken mal von Ahmed anguckt, finde ich nicht schlecht, ja, also
auch da, was den Marktwert angeht. Also Ahmet Engin gehört in der Türkei definitiv nicht zu den Spielern, die an Wert verloren haben.
Nein, also nein, im Gegenteil. In der Super League, also in der türkischen Liga, hat er in der Saison 22/23 27 Spiele gemacht.
Ja.
Also letztes Jahr hat er 27 Spiele in der ersten türkischen Liga gemacht, ein Tor, 3 Vorlagen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, der scheint in der ersten türkischen Liga nicht gut aufgehoben zu sein.
Ja,
ne? So, warum sein Wechsel zu Volos PS, diesem griechischen Verein, wo wir ihn jetzt wieder zurückgeholt haben, das würde mich sehr interessieren, warum er nicht in der Türkei geblieben ist. Vielleicht gab es einfach ein gutes Angebot. Für Volos hat er 10 Spiele gemacht. Kein Tor, keine Vorlage. Also er da wahrscheinlich nicht glücklich geworden, gehe ich mal von aus.
Jetzt gibt's natürlich, oder gab es, als er in Zebrastreifen unterwegs war, auch Kritiker, die gesagt haben, ja gut, der hat eine vernünftige Geschwindigkeit, aber zu überhastet im Abschluss, Ballbehandlung geht so. Allerdings muss man ja auch sagen, das ist schon ein paar Jahre her.
Ja. Ich finde ganz ehrlich, man tut ihm da ein Stück weit Unrecht, denn ich fand nie, dass der so eine ultra überragende Technik hat. Ich fand auch nie seinen Abschluss super stark, war er auch meistens nicht. Und viele hatten jetzt auch bei seiner Verpflichtung gesagt, ja, schön und gut, aber hätte man nicht irgendwie doch jemand einen anderen holen können, bla bla, was meint ihr, wie viel Kohle der kriegt, ne, türkische erste Liga, bla bla. Und ich fand den immer so unbeholfen, der konnte nur gerade auslaufen,
waren so die fiesesten Kommentare
zu ihm. Aber ich finde, allein durch seine, immer, wenn ich daran erinnere, rein aus meiner Erinnerung, ich glaube, die ganzen anderen Leute, die kommen ja auch nur aus ihren Erinnerungen und aus ihren Emotionen heraus, wenn sie da irgendwas sagen. Und aus meiner Erinnerung war immer, wenn er ein bisschen Platz hatte, konnte der sehr gefährliche Situation durch seine Schnelligkeit kreieren und hat immer wieder Lücken gerissen und konnte so eigentlich immer wieder zumindest auch gut scoren. Also der war als Scorer, glaube ich, gar nicht so übel bei uns. Ich glaube, vor dem Tor war er halt schwach.
Und ich finde, du kannst gerade in der dritten Liga mit schnellen Flügelspielern so viel reißen. Also in der dritten Liga ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen leichter, so eine Abwehr zu überrumpeln mit Geschwindigkeit.
Ja, davon gehe ich sowieso aus und mit einer gewissen Wucht auch. Ne?
Ja.
Also ich habe jetzt auch mal kurz mir seine Statistiken aus unserer letzten Saison angeguckt, bevor er dann abgewandert ist. Dritte Liga, 28 Tore. Spricht jetzt nicht so ganz für das, was ich gerade im Gefühl hatte. 4 Tore, 3 Vorlagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass allein durch seine Schnelligkeit und teilweise die Wucht, die dadurch erreicht wird, dass er dadurch schon irgendwie im Sturm immer wieder eine gewisse Dynamik hatte. Ich fand Engin gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, und es wird sich auch zeigen, also ich bin mal interessant, ob das jetzt wirklich eine Neuverpflichtung ist, die sich sofort auf dem Platz präsentieren wird. Und vor allen Dingen frage ich mich natürlich, ist ja links außen hauptberuflich, wo wird er sich in Meiderich auf dem Platz präsentieren? Also ist das so ein Spieler, der im Wechsel mit Kölle auflaufen wird? Oder sagt Boris Schommers, das Trainerteam, ja, wir brauchen ja rechts außen schon noch einen?
Kleiner Fingerzeig war vielleicht das kurz schon angesprochene Spiel gegen, Achtung, FC Eindhoven, das 6:1.
Ja.
Da spielte, glaube ich, Kölle links, Pledel in der Mitte und Robin Müller rechts.
Robin Müller war auf der
so, und für mich ist das auch ein Fingerzeig. Da wird Robin Müller dann irgendwann für Engin ersetzt. Dieses Geräusch, ne?
Ja, sollen wir ganz kurz einen Exkurs dazu?
Ich hatte da ja schon mal irgendwas zu gesagt, so ein paar Folgen, als Mike hier war.
Genau, und also wir haben das, es ist ein neues Mikrofon im Studio seit geraumer Zeit und irgendwie haben die so einen Furzbug.
Wir müssten auch immer wieder lachen. Ey, mir war das in einer Folge so unangenehm, weil ich dann auch gesagt habe, ich versuche das rauszuschneiden. Jetzt schon wieder. Ja, genau.
Hören Sie bitte auf damit.
Also ich habe mich da schon mehrmals für entschuldigt und bin auch immer rot geworden, wenn mir hier ein Gast hat, weil ich dachte mir, weil als der Michael hier war, der guckt dann die ganze Zeit auf sein Handy und irgendwie, dass er irgendwie...
Klingelt
weil,
mein Telefon?
Ja, nein, von wegen, Signalstörung. Ich sagte, nee, das bist du nicht, das ist einfach unser Radiostudio.
Ja, komisch, dass es halt im On-Air-Betrieb, also nee, wenn die Sendung läuft, passiert's nicht, aber irgendwie...
Jetzt hier versucht's uns immer zu crashen.
Naja.
Kurzer Exkurs hierzu.
Ende. Ja. Wir sind zurück bei Ahmed Engin und waren dabei zu bestimmen, wo wird er denn am ehesten auflaufen.
Ich glaube tatsächlich, dass er jetzt dann tatsächlich, weil er das auch kann, als Rechtsaußen eingeplant ist. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, und mit der anderen großen Variable, die wir jetzt für den Sturm geholt haben, wo wir natürlich gleich drauf kommen, haben wir vorne diesen genannten Stürmer, links Kölle, Mitte Pledel, rechts Engin und dann auf der 6 Yanda plus X, sagen wir mal Bakker oder Castaneda.
Also ich muss schon sagen, ja, ihr könnt uns auch gerne verurteilen dafür, aber wenn ich das auf dem Papier sehe, dann sage ich, das ist für Drittliga-Verhältnisse
richtig gut.
Ziemlich mächtig eigentlich.
Denn im Sturm reden wir von niemand geringeren als von Daniel Ginczek.
Gute Überleitung. Damit sind wir bei der nächsten Neuverpflichtung. Da werden Hardliner MSV-Fans natürlich sagen, bah, der kommt ja von denen da, von den Weißweinschworle-Trinkern.
Ganz ehrlich.
Aber Business ist Business.
Ja, erstens das und zweitens, ich weiß nicht, wie es euch dann teilweise geht. Ich habe so viel an Groll gegenüber der Fortuna verloren. Also mein Groll gegen Essen und habe ich noch, ist noch sehr on fleek. Und mein ewiger Groll gegen den FC Kaiserslautern, fragt nicht, es ist was Persönliches. Also die hasse ich am meisten. Aber so zu Fortuna und so, weil das so weit weg ist, ich hab so ein bisschen den Groll verloren.
Das ist es, also sagen wir mal so, wenn du im Ligabetrieb jetzt wieder jedes Jahr auf die Treffen würdest.
Dann natürlich. U79 Derby auf jeden Fall.
U79 Derby, legendär, was hier immer los ist, wenn die den Schlenk in Wannamer Ort langziehen, die Fortuna-Fans. Und andersrum, wenn du natürlich zum Stadion in Düsseldorf ziehst.
Die Otzen.
Klar, ich erwische mich immer kurz bei dem Gedanken, ja. Bar ekelhaft. Aber auf der anderen Seite, viel wichtiger ist natürlich in der jetzigen Situation, und das werdet ihr wahrscheinlich eh nicht sehen, dass wir einen Stürmer haben, der knipsen kann.
Ja.
Dass wir einen vernünftigen Mittelstürmer bekommen, der nicht Sebastian Mayer heißt.
Genau. Also, Sebastian Mayer in allen Ehren, aber ich hoffe tatsächlich, dass wir mit dieser Verpflichtung dann auch Mayer wieder in der Innenverteidigung sehen. Und ja. Dann haben wir da die Qual der Wahl mit Knolli und Bitter, wenn es so kommt. Ginczek ist natürlich für die dritte Liga ein absoluter Gewinn. Also, auch wenn der Mann inzwischen 32 ist und natürlich die besten Jahre hinter sich hat, also er kommt zum MSV Duisburg, Freunde, wir lassen uns jetzt hier gerne irgendwie von irgendeinem Hype anstecken, aber der Mann wird im April 33, der hat eine unfassbar lange Verletzungsvita. Also der hat eine längere Verletzungsvita als eine Spielvita. Das ist wirklich krass. Ganz, ganz lange Rückenprobleme gehabt, wo er super lange wegen ausgefallen ist. Er war super lange, jetzt hatte dann im letzten Saison auch wieder irgendwas Muskuläres. Und das scheint bei dem auch dann immer irgendwie langwieriger zu sein. Das ist sehr, sehr schade. Aber er war jetzt zuletzt fit. Er hat auch in dieser Saison in der zweiten Bundesliga schon immerhin 10 Spiele gemacht. Natürlich nicht von Anfang an, aber auch schon ein Türchen gemacht. Ja. Immerhin. Und letzte Saison, muss man auch sagen, war auch nicht so übel. Zweite Bundesliga mit 23 Spielen, 4 Tore, 4 Vorlagen. Also dazwischen halt wieder einen Sehnenriss gehabt. Aber jetzt seit einiger Zeit schon wieder fit. Ja, also ich sag mal, schon ein ganzes Jährchen fast ohne grobe Verletzung, würde ich sagen.
Und ich habe das Gefühl, der MSV Duisburg hat es in letzter Zeit gut in den Griff bekommen, vorbelastete Spieler auch vernünftig zu schonen, beziehungsweise die so zu behandeln, auch im Training, dass sie nach Möglichkeit spielen können. Sebastian Mayer kam ja auch zu uns, wenn du dich erinnerst, um ihn nochmal kurz als Beispiel zu nennen, wo alle schon sagten, ah, da haben wir schon wieder so einen Sportinvaliden. Mhm. Der war ja nur verletzt in den letzten Jahren und bei uns schlägt er sich ja wirklich sehr gut und hat sich, also was seine Gesundheit angeht, eigentlich stabil entwickelt. Mhm. Ne? Erinnere dich, als Thorsten Ziegner, als wir die Podcast-Folge mit Thorsten Ziegner aufgenommen haben zur Saisonvorbereitung, hieß es ja auch, dass der Staff genau auf das schaut. Ne? Wie trainiert ein Marvin Bakkerlords, der halt schon ein paar Meter mehr auf dem Platz gemacht hat. Also wenn das bei Ginczek auch gelingt, dann hoffe ich, dass wir ihn häufig sehen.
Was mich auch positiv stimmt, ist, eigentlich konnte man den Urner nachstellen, wenn du Mai im Sturm hattest und der dann 80 Minuten Vollgas gegeben hat und
was
angepresst
er immer getan hat, wahnsinnig.
Ne, dass dann eigentlich irgendwie muskuläre Probleme, irgendwie die Leiste zumacht oder irgendwas zwickt. Und der dann immer mal eine Woche Pause brauchte.
Ist nicht geschehen.
Stimmt nicht positiv. Ja. Aber was ich sofort, als ich Ginczek las, erst war so, krass, der Name, bekannt, vor ein paar Jahren.
Gehen wir die Vita einmal kurz durch, ne?
Also, vor ein paar Jahren hat der VfL Wolfsburg noch 10 Millionen für diesen Mann bezahlt, ne?
Genau, kam von Stuttgart, war meinem Club, in Dortmund ausgebildet.
Genau.
Kommt aus, ist auch alles durchgelaufen, ab der U17 bei Borussia Dortmund.
Der Junge kommt aus Arnsberg, also der ist hier aus der Ecke, ne? Ja. Also, das ist auch jemand, der hier aus der Ecke kommt, nicht irgendjemand, der jetzt komplett fremd mit dem Ruhrgebiet oder mit NRW generell ist. Ja.
Also, du hast auf jeden Fall im ersten Moment ganz tief und schnell und hastig eingeatmet und dann? Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, dann kam dieser Moment wie, Moment mal eben, warum hast du den jetzt eigentlich seit 150 Jahren nicht mehr irgendwo im Profifußball gesehen, gefühlt? Er hatte ja Spiele, aber halt nie, er ist nicht mehr so in Erscheinung getreten wie damals, als er halt auch mehr oder weniger immer mal auch in bei der Nationalmannschaft ja zumindest mal im Gespräch war irgendwie, ne, ist jetzt auch, der Sturm ist ja jetzt auch nicht so dick auf Rosen gebettet bei der deutschen Nationalmannschaft. Da war dann so dieser Gedanke, Viktor Binner 2.0.
Ja.
Nicht so ganz hart, aber ne, zur Einordnung, Viktor Obinna, welche Saison war das nochmal?
Boah, da muss ich, da, 16, 17, kann das sein?
Irgendwie sowas, ne?
Ich glaube,
also,
16, 17.
Viktor Obinna, seines Zeichens früher, den kannten dann viele von FIFA noch, der hatte, weil der immer so super schnell war.
Ja.
Den konnte, der war dann, ne, der hatte bei Inter gespielt.
Ja.
Wir hatten ihn damals von Lokomotive Moskau geliehen, da war er schon bei Ankivo Verona ausgeliehen und dann kam er 15, 16, kam er zum MSV. Er hat auch 15 Spiele tatsächlich für den MSV gemacht und 3 Tore geschossen und wenn er gespielt hat, sah das auch
wahnsinnig,
meistens
wahnsinnig geil. Unglaublich das sah, toller Fußballer.
Aber das Problem ist, der Typ hatte unfassbare Knieprobleme, glaube ich. Also hier war der Running Gag, der hat nur ein Bein und er konnte mit dem einen Bein immer noch teilweise besser spielen als der Rest unserer Truppe. Aber ich habe auch dann mal irgendwann gelesen, dass er selbst die 15 Spiele, die er auch nicht komplett über die volle Distanz gemacht hat, schon Schmerz hatte und sehr viel fit gespritzt worden musste.
Ja, ja.
Und das ist für mich so eine typische MSV-Verpflichtung, wo einfach der liebe Gott auf den lieben Gott gehofft wird, dass das nicht passiert, was bei anderen, den anderen 20 Vereinen auch schon passiert ist, nämlich dass der Typ sich verletzt.
Ja, gut, du kannst, wie gesagt, du kannst jetzt nur darauf hoffen, dass es dafür halt auch im Prinzip das Bewusstsein gibt beim MSV Duisburg. Es wurde uns schon mehrfach berichtet, dass dieses Bewusstsein da ist, wenn wir, wenn wir ältere Spieler holen, gerade mit einer Verletzungshistorie, dass wir aufpassen, ne, dass wir die fit halten, aber nicht zerstören. Ne? Ich glaube schon, dass es dieses Selbstverständnis gibt.
Ja. Also ich glaube,
was dann auf dem Platz passiert durch Einwirkung des Gegners unter Umständen auch, das kannst du nicht beeinflussen.
Ich glaube schon, dass die Trainingssteuerung bei uns rein anhand des Beispiels Mai momentan da ganz gut funktioniert.
Ja.
Auch dass unser Lazarett sehr klein ist momentan.
Ja.
Klar, Köpke, aber ich, wie gesagt, das ist wieder so eine Geschichte, ist auch so eine Viktor Obinna-Geschichte, wenn du so willst. Köpke, der hätte auch sicherlich andere Angebote gehabt, wenn nicht klar wäre, dass der wahrscheinlich auch ein Dauerpatient
wäre. Da sind wir aber wieder bei einem Dauerbrenner von uns. Du musst natürlich als MSV Duisburg dann auch solche Kompromisse teilweise einfach eingehen.
Das ist eine Wette auf die Zukunft, natürlich. Ja.
Ja.
Ich finde nur, leider haben wir häufig Kopf gewählt und es kam Zahl. Oder umgekehrt.
Ja.
Ne? Also es ist leider blöd. Köpke, Obinna, wir haben da viele Beispiele von Leuten, die wir dann geholt haben aus der Hoffnung heraus, bei uns kommen ein halbes Jahr, ne, nur dass der uns den Arsch rettet. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld wir für Lazarettspieler in den letzten 10, 15 Jahren ausgegeben haben.
Also Viktor Obinna ist, glaube ich, auch das letzte wirklich große Beispiel. Wen hatten wir denn seitdem noch?
Ich finde Köpke.
Ja, gut, jetzt gerade in der aktuellen Saison Köpke. Aber so einen richtigen Viktor Obinna-Härtefall hatten wir den in den letzten Jahren? Ich müsste stark überlegen.
Also wo wir einen verpflichtet haben, wo schon vorhinein klar war, boah, der hat eine Verletzungshistorie länger als mein Arm und
genau.
Also, das wird nix. Boah.
Weil mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein. Klar, jetzt Alabaki hat in letzter Zeit Pech, kann man sagen, aber da ist es ja nicht der Punkt, wo du sagst, ich hole mir jetzt den Spieler, aber ich weiß, der ist schon angeschlagen, der hatte einfach Pech in den vergangenen Jahren. Kam ja als Talent von Dortmund, aber ich wüsste jetzt auf Anhieb, ihr werdet, wenn euch jemand gerade einfällt, ihr schreibt uns ja das reicht
ja, genau,
mal nächste Woche nach.
Genau, schickt uns euren Viktor Obinna.
Das ist die neue Kategorie.
Ja, der Viktor Obinna der Woche. Der Viktor Obinna der Transferphase. Ich finde, sowas kann man doch ganz gut mal machen.
Na, ich wünsche auf jeden Fall Herrn Ginczek alles Gute. Ich hoffe,
natürlich.
Er erlebt einfach ein tolles, fittes halbes Jahr bei uns in Duisburg und schießt viele Tore. Genauso wie Ahmed Engin. Damit haben wir aber im Prinzip noch nicht die letzte Verpflichtung für die Profimannschaft abgearbeitet. Wir könnten auch noch ein paar Worte zu Batuhan Yavuz verlieren, der ja auch einen Profivertrag jetzt bekommen hat, schon mal im Niederrhein-Pokal für den MSV gespielt hat. Rechtsverteidiger. Das das wäre dann der Nächste, der die Chance bekommt,
der nächste Baran Mogultai etc.
Maybe,
zu sehen.
Aber, maybe?
Ja,
ich der bin auf jeden Fall gespannt. Die Chance bekommt, als 18-Jähriger mal Profikaderluft zu schnuppern. Und das muss man ja sagen, die Durchlässigkeit ist gegeben. Also wenn du es schaffst, da einigermaßen mitzuhalten bei den Profis, dann wirst du auch spielen dürfen. Ne?
Mir ist noch einer eingefallen übrigens, den wir 2017, 18 mal hatten.
Warte, lass uns mal raten.
Also das mich und die, mich das ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig. Und es war vielleicht auch nicht so sehr abzusehen. Es war, glaube ich, eher Pech. Ich glaube, er galt damals schon als verletzungsanfällig. Hat sich dann bei uns das Kreuzband gerissen.
17, 18?
Ja, beziehungsweise in der Saison 18, 19 hat er sich bei uns das Kreuzband gerissen, war aber schon 17, 18 bei uns. Christian Gartner kam damals von der Fortuna, Österreicher.
Ach ja,
und
ja.
Da war, glaube ich, auch schon sowas von wegen, ja, der Gartner, der hat auch, der hatte dann auch schon irgendwie bei der Fortuna irgendwie irgendwas gerissen und was verletzt und hatte da auch irgendwie über 30 Spiele gefehlt und genau, Christian Gartner, auch noch so eine. Ach mein Gott, so viele, Markus Säumel, Christian Gartner, so viele lustige Leute hatten wir in den letzten 10 Jahren bei uns. Ach, ich lieb's.
Okay, also das wäre auf jeden Fall noch ein kurzer Nachtrag dazu.
Entschuldigung.
So, wir sind bei jungen Spielern.
Ja.
Da musst du natürlich noch einen weiteren erwähnen. Du hast auf der einen Seite, weil wenn du über Ginczek redest, über einen Stürmer, dann kannst du natürlich auf der einen Seite jetzt sagen, oh, jetzt haben die wieder so einen Alten geholt. Auf der anderen Seite hast du ja aber jetzt auch wieder einen aus der U19, der theoretisch den jungen Esprit in den Sturm reintragen kann, der ja auch gegen Eindhoven wieder zocken durfte.
Glaubst du, dass es ein Fingerzeig, dass Inanolu zocken durfte?
Ich sag mal so.
Wir reden über Kaan Inanolu. Ich muss es erstmal, wir reden manchmal schon so, ohne dass wir reden über Leute, wir wissen beide, über wen wir reden, aber sagen es dann
Kaan
nicht.
Kaan Inanolu, wir haben ja letzte Woche schon über ihn geredet, ja. Auch 18 Jahre jung, genau das gleiche Prinzip, dem wird die Chance geboten, aus der U19 raus in die Herrenmannschaft reinzuschnuppern, in die Profi-Herrenmannschaft reinzuschnuppern, und der durfte gegen Eindhoven tatsächlich zocken, auch erfolgreich zocken, und ja, ich meine, das ist ja auch im Prinzip die Gangart, die festgelegt worden ist, dass halt gerade in Testspielen solche Jungs schon mal mitspielen dürfen.
Ja, klar.
Ich glaube allerdings, wenn du dann auch noch ein Tor schießt, dass du dich natürlich schon empfiehlst. Und er empfiehlt sich in der U19-Bundesliga ja schon seit Monaten.
Ja, ja, also in der U19-Bundesliga ist er ja absolut on fire. Ich bin halt auch bei sowas, ne, das ist, wir sind schnell mit Halsbringern, ne, das ist ja auch so, ich sehe das, wie gut der Typ ist, ne, und glaub auch auf jeden Fall, dass der in bereit dazu wäre, mal bei uns so erste Mannschaft,
ja,
Luft. Wunschdenken, aber dass der natürlich irgendwie sich auch mal bei uns einfach mal empfiehlt, also ja. Ich bin halt bei Heilsbringern immer vorsichtig, weil Kaan Inanolu ist halt auch erst 18 Jahre alt. Er hat schon ein Gardemaß, der ist 1,87 groß, glaube ich. 10 Spiele in der U19, 9 Tore, eine Vorlage, ja. Also 10 in 10, was Gora angeht. Hey.
Was ich auch cool finde, das sagt auch ein bisschen was aus. Er kommt zur zweiten Halbzeit auf den Platz mit Daniel Untunzanz übrigens.
Auch noch so eine Geschichte.
Und sonst müssen wir auch noch drüber reden, ja, ganz kurz zumindest. Ja, ja, ja. Hat auch gespielt gegen Eindhoven. Er kommt dann also zur zweiten Halbzeit, ja, und macht in der 55. Minute sein Tor. Ne? Also, will nur sagen, der braucht offensichtlich, muss immer ein Testspielszenario von Ligabetrieb natürlich getrennt betrachten und da eine gewisse Trennschärfe reinbringen. Aber er kommt rein in dieses Testspiel bei den Profis zum ersten Mal, ja, und butzt direkt. Ja. 10 Minuten, im Prinzip 10 Minuten nach seiner Einwechslung.
Ja, in einem Testspiel gegen den holländischen Zweitligisten, das sicherlich irgendwo einzuordnen ist, bestimmt kann das mit einem Drittligisten irgendwo verglichen werden kann. Dann finde ich das Ergebnis sehr hoch. Also, keine Ahnung, aber ja. Ich weiß jetzt auch natürlich nicht, wie der FC Eindhoven, ob der FC Eindhoven auch 6, 7 Jugendspieler dann in der ersten Mannschaft
hat. Was die ausprobiert haben, eben. Das wissen wir nicht. Ne? Aber es hat trotzdem, wie gesagt, eine gewisse Aussagekraft. Der Junge kommt rein und der ist schon heiß.
Voll.
Gut.
Ja.
Ne, aber du hast recht, wir müssen aufpassen, wir dürfen jetzt nicht sagen, das ist hier der neue Heilsbringer, Kaspar Janda 2.0, dafür ist es natürlich noch viel zu früh.
Viel zu früh. Ja, und außerdem finde ich, täten wir dem Jungen auch keinen Gefallen.
Ne? Aber die Vorlage fürs Tor kam von Daniel Und Tuzans.
Ehrlich?
Also unserem Testspieler, ja, tatsächlich. Ach. Ja.
Ach, okay. Aber ich weiß nicht, ob Ontuzans wirklich eine Option ist für uns.
Bis jetzt hat sich da ja noch nichts gerührt.
Also ich bin da skeptisch, muss ich
Warum?
Sagen. Reines Gefühl. Also rein, okay. Weil er, ich habe mir nur so ein paar Sachen angeguckt bei den Bayern. Da gab es so ein paar Sachen und beim SC Freiburg. Also wenn man das irgendwie googelt so ein bisschen. Ist super schwer einzuschätzen, aber ich weiß,
hast du wieder die Transfermarkt.de Glaskugel angeworfen? Hey,
also ganz ehrlich, wenn der jetzt die präsentierte Lösung wäre, also jetzt mal Ginchek und Ahmed Engin, also jetzt wissen wir ja, was möglich ist.
Ja.
Wenn der jetzt die präsentierte Lösung gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, ja Leute, ist halt trotzdem nicht so viel Geld da. Ja. Oder?
Aber grundsätzlich, wir haben jetzt Ginchek, wir haben Engin, rechnest du noch mit einer dritten Neuverpflichtung, also abseits von U19-Spielern, die gegebenenfalls noch mit einem Profivertrag ausgestattet werden?
Deswegen ja, weil Chris Schmold irgendwie, weil ich zwischen den Zeilen von Chris Schmold irgendwas von mindestens 2 Spielern oder sowas gehört oder gelesen habe. Und es klang auch, der MSV ist doch eigentlich immer relativ schnell damit zu sagen, jetzt sind wir auch fertig. Das wird mit keinem Wort erwähnt.
Ja,
ne? Ja, ich bin mal vorsichtig optimistisch und sage, es kommt noch ein dritter Neuzugang.
Und ich bin auch vorsichtig optimistisch und sage, spätestens nächste Woche wisst ihr mehr, wenn ihr Streifendienst 1902 hört.
Ja, sowieso.
Ne? Wir müssen eine Sache noch, wenn wir bei Eindhoven gerade sind, natürlich erwähnen. Auch Bakir stand wieder auf dem Platz und hat direkt mal, auch das ist bestimmt gut, wenn du so viel Pech hattest, direkt mal 2 Butzen gemacht. Ne?
Ja, ich hoffe sehr, dass auch er so ein bisschen zurückfindet jetzt in der Rückrunde. Ich hoffe sehr, dass die Rückrunde so ein bisschen entschädigt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen. Jetzt wird hier schon wieder leicht gefurzt.
Das habe ich jetzt ignoriert. Ihr seht ja nicht, wie ich Tim angucke. Wenn du den Satz schon anfängst mit "Ich bin fest davon überzeugt", da fange ich leicht an zu zittern.
Ja, ich bin fest vom Klassenerhalt doch überzeugt tatsächlich. Also wirklich.
Lass uns mal 6 Folgen zurückgehen und mal reinhören, was wir da so erzählt haben zum Klassenerhalt. Aber
ich habe immer versucht zu sagen, ne, es war zwischendurch so traurig und so deprimiert, dass ich habe zwar immer gesagt, jetzt erst recht und ich werde den Verein nicht niedermachen, habe ich echt nie. Ich war nur zwischenzeitlich, bin ich halt auch mal durch die Gegend gegangen und habe gesagt, es macht mich alles so traurig, es ist alles so bitter, ja,
ich weiß gar nicht mehr. Uns allen gleich.
Aber ich habe nicht die Hoffnung verloren.
Na gut, okay.
Also dann möchte ich, dass man mir das Gegenteil beweist, dass ich irgendwo gesagt habe, ich glaube, das war's jetzt, wir steigen ab. Hab ich nicht gesagt.
Ja, vielleicht haben wir das mal in dunklen Momenten in der Kurve nach Abpfiff gesagt. Das kann durchaus sein.
Was noch zu beweisen wäre, nein,
ich hätte mich mal dabei erwischt. Ich meine, wir hätten, wenn ich mich recht erinnere, nach Ferl, ja, haben wir auch.
Nach Ferl. So steigst du ab, habe ich gesagt.
Standen wir auch hier im Studio und haben gesagt, wir beide standen da
sagen, noch so steigst
weit
du ab.
Nach Abpfiff mit leerem Blick auf den Platz geschaut und haben gesagt, so steigst du ab.
Ja, und das war für mich auch der Beginn des, also Ferl war für mich, da stand ich dann ja, hab geheult, weil wir waren so chancenlos gegen eine Mannschaft, von der ich gedacht habe, dass wir ganz klar uns mindestens gleichwertig, wenn nicht höher, positionieren.
Wir hätten das gewinnen müssen, erinnere dich zurück, wir lagen lange, lange in Führung in diesem Spiel.
Die haben uns doch einfach dann
mal Corbus hat uns da alleine, im Alleingang hat er uns platt gemacht. Ja, anderes Thema, auf jeden Fall sind wir jetzt an dem Punkt, wo du sagst, ich glaube dran, mit der Truppe, die wir da jetzt zusammengestellt haben, mit den Ergänzungen, schaffen wir den Klassenerhalt.
Ich gehe mal davon aus, wenn die Spieler fit bleiben, wenn man mir sagen würde, guck dir mal diese Mannschaft hier an. Ginchek, Engin, bla bla bla, wenn man mir das gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, also die Mannschaft, die hat mit dem Abstieg in der dritten Liga mal so gar nichts zu tun. Sie muss es jetzt beweisen. Ich fand aber auch, also viele Leute sagen ja, der Kader des MSV, der hat sich in den letzten Jahren natürlich verschlechtert, sukzessive.
Ja.
Und viele sagen, yo, die Mannschaft ist auch zu schlecht, um mit der die Klasse zu halten. Da sag ich, nee, Freunde, nee. Guckt euch mal andere Mannschaften auch in der dritten Liga an, die gleich viel oder weniger Namen haben, wo es trotzdem funktioniert, Leute. Also,
ja, nein, wenn du die, darüber haben wir ja auch schon mal, wenn du die Individuen betrachtest, die einzelnen Spieler, dann ist das natürlich eine Mannschaft, die absolutes Drittliganiveau hat, wenn nicht sogar ein kleines bisschen mehr, aber der Kritikpunkt war ja jetzt in den vergangenen Monaten die Kaderzusammenstellung, die offensichtlich nicht funktioniert hat. Mhm. Ne? Mhm. Und da hat Chris Schmold jetzt die Möglichkeit gehabt, nachzubessern Und wie gesagt, wenn man einen Strich drunter machen, ich finde, das, was er da bis jetzt geholt hat, das sagt was aus. Das sagt was aus über die Richtung, in die es gehen soll.
Ich finde, er hat auch auf viele Sachen gut reagiert. Engin, jemand mit Stallgeruch, da, ne, das wollte man, ich glaube, das wünscht man sich auf, das ist sehr gut bei den Fans angekommen, dass man sich einfach freut, dass da jetzt wieder jemand kommt, der den MSV im Herzen trägt, hoffentlich. Ja. Ne? Also, ja.
Wie gesagt, es kann eine Phrase sein, aber ich würde es auch mit Engin abkaufen.
Ich auch. Und gerade auch nach der Nachricht, dass Mogultai geht, egal wie man Mogultai spielerisch findet, dass man halt auch sagt, es ist natürlich schade, dass so früh uns schon wieder ein nächster Spieler mit Stallgeruch verlässt und irgendwie fehlt dann so ein bisschen die Identifikation.
Aber dann holst du Yavuz hoch, der theoretisch seine Rolle übernehmen könnte. Dann
holst wenn du Engin zurück. Ja. Ne? Also da gibt's doch den einen oder anderen, der sich mit dem Verein vielleicht noch so ein bisschen identifiziert.
Ja. Ja.
Und es kommen auch noch wirklich, die U19 ist voll mit guten Leuten. Also da kann echt noch was passieren. Ich bin sehr gespannt, wie die U19 sich auch unter Herrn Markus Jahn dann weiterentwickelt. Unter Engin Wural hat sie ja eine Top-Leistung hingelegt. Na, wir werden sehen. Es ist natürlich nicht einfach, wenn jetzt auch viele Leistungsträger irgendwie weggezogen werden, muss man dazu sagen. Ne?
Ja, aber gut, das ist das ewige Thema. Das gehört halt nun mal einfach, dazu.
Mhm.
Ne? Und zumindest auf dem Papier sieht das okay aus, was wir da jetzt geboten bekommen. Am Samstag ja das nächste Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Gladbach. Da werden wir Herrn Ginczek und Herrn Engin hoffentlich schon in Aktion sehen. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr von Alabak hier.
Sehr gut.
Vielleicht noch was von unserem Testspieler, vielleicht noch was von unseren Youngstern. Also es gibt viele, viele Variablen, die man jetzt noch austesten kann in diesem Spiel am Samstag. Ich bin sehr gespannt, worüber wir dann nächste Woche reden.
Absolut. Und wir reden ja nicht alleine.
Nächste Woche reden wir nicht alleine. Wir sind an der Westender Straße. Liebe Stammhörer, liebe Stammhörerinnen, ihr wisst, was das bedeutet. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel teasen. Ne?
Alles gut.
Müsst dann nächste Woche einschalten. Wir können euch nur schon mal versprechen, die nächste Folge wird am Mittwoch veröffentlicht werden. Also nächste Woche Mittwoch gibt's dann Nachschlag. Liebe Leute, das ist unser kurzer Exkurs zu dem, was diese Woche bei Meidericher Spielverein geschehen ist. Ja. Tim, du hast früh angefangen heute zu arbeiten, du willst jetzt nach Hause, wir zeichnen hier mittags auf, du hast den Frühreporter gemacht.
War schon mit den Wirtschaftsbetrieben unterwegs und Tannenbäume eingesammelt.
Ja. Deshalb verdienst du dir jetzt natürlich auch den Feierabend so langsam. Und liebe Leute, was gibt's noch zu sagen? Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao.
Ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.